Diese Welt, sie ist unglücklich, weil die Menschen den Weg zum Frieden nicht kennen, weil sie den Weg verloren haben. Sie haben regelrecht Gottes Weg verloren. Wenn wir das Reich Gottes erben wollen, wenn wir in das Reich Gottes hineingeboren werden wollen, mit anderen Worten, wenn wir wirklich gerettet werden wollen, dann sagt uns die Bibel, Philipper 2, Vers 12. Schlagen Sie bitte mit mir auf. Philipper 2, lesen wir Vers 12. Hauptsächlich lese ich heute aus der Luther 2017, außer ich erwähne es anders. Philipper 2, Vers 12. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Die Bibel sagt auch in 1. Korinther 10, Vers 12. Gehen wir zu 1. Korinther 10 und lesen wir Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Das christliche Leben muss ein leidenschaftliches, ein brennendes, ein begeisterndes Ziel sein. Es muss das sein, woran unser Herz hängt, woran unsere Interessen liegt. Wir haben gerade gestern unseren Manager verabschiedet, der ging in Rente und sein Herz hing an Qualität. Er hat alles gemacht für die Qualität. Woran hängt unser Herz? Wenn es nur ein kleines Nebeninteresse ist, woran unser Herz hängt, dann werden wir es nie schaffen. Es ist eine Berufung, es ist eine Erwählung. Es ist etwas, woran man hart arbeiten muss. Sein Verstand und das Herz sollte dieses Interesse haben. Deshalb werden wir ermahnt in 2. Petrus 1, Vers 10. Schlagen Sie bitte mit mir auf, 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Es ist eine Lebensaufgabe. Aber die modernen Verlockungen nehmen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit in Besitz, wie wir es gehört haben in der Kurzpredigt. Wenn wir nicht rechtzeitig aufwachen, werden uns Satan und seine Dämonen vernichten. Und sie werden uns für immer vernichten. Die Zeit, sie ist reif. Das, was wir unserer Berufung, wir müssen unserer Berufung bewusst werden. Und nun, was ist der richtige Weg? Wie wollen wir verhindern, dass wir fallen? Wie wir es gelesen haben in 1. Korinther 10, Vers 12. Wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Hier müssen wir aufpassen. Wie kann man verhindern, dass man fällt? Wie kann man Erkenntnis und in Gnade wachsen? Wie kann man sicher sein, alle Freuden des christlichen Lebens zu genießen? Nun, wenn man den ganzen Tag vor der Glotze oder vom Fernseher sitzt und schaut sich allen möglichen Schrott an, möchte ich mal sagen, es läuft ja eigentlich nichts Richtiges im Fernsehen, dann hat man aber für unsere Berufung nichts getan. Es muss aber nicht der Fernseher sein. Wir können auch den ganzen Tag am Handy sitzen. Dann hat man auch nichts getan. oder am Computer oder den ganzen Tag mit Freunden abhängen, möchte ich mal sagen, oder rumhängen. Dann haben wir etwas gemacht, aber nur unnütze Sachen gemacht, haben uns nicht geholfen. Haben wir wirklich die Lust für die Bibel zu studieren? Haben wir Lust zu beten? Oder denken wir, ach, das ist Zeitverschwendung, ich mache was Nützliches, gehe raus in die Welt, hab Spaß. Oder denken wir, ah, heute mache ich nicht viel, ich gehe ja gar nicht aus dem Haus, brauche ich nicht zu beten. Oder sind wir sogar schlecht gelaunt oder sogar sauer auf Gott und beten deshalb nicht? Das ist ein großer Fehler. Haben wir den Wunsch, mit Gott in Verbindung zu treten? Und die Freude und die große, ja wirklich, die große Freude und das Glück zu erleben, die mit einer echten Verbindung zu Gott einhergehen. Sind wir dazu in der Lage, wenn wir den ganzen Tag mit unnötigen, vergeudeten Zeit verschwenden? Wir wissen alle die Antwort. Was macht das Leben? Oder was macht das mit unserem Leben? Das ist unser Leben. Und wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben nicht zwei oder drei, so wie beim Spielen. Was machen wir damit? Verschwenden wir es? Verschleudern wir es? Und wie geht es weiter? Ich möchte sagen, dass es der Weg zum glücklichsten und zum erfülltesten und reichsten Leben ist, das es geben kann. Wenn wir unser ganzes Herz und unseren ganzen Eifer in die Dinge Gottes stecken, dann wird uns das glücklich machen. Es wird unser Leben mit Freude erfüllen. Es kann zu einem erfüllten und reichen Leben werden. Sicherlich, natürlich, ab und zu ist die Bibel etwas trocken zu lesen. Vielleicht auch ein bisschen langweilig. So geht es zumindest mal den meisten Menschen. Sie verstehen eigentlich nicht, was in der Bibel steht. Vielleicht ein kleiner Teil, was in der Bibel steht. Ein paar Verse, aber den Sinngehalt, den verstehen sie nicht. Aber ohne viel Bibelstudium und viel Gebet in unserem Leben werden wir niemals gerettet werden. Wir werden dann auch die Wahrheit nicht verstehen. Je eher man das begreift, desto besser ist es. Lesen wir in der Bibel und sehen wir, was darin steht. Gott hat uns etwas gegeben, das wir gemeinsam tun sollten. Das Neue Testament sagt, dass die Kirche der Leib Christi ist. Inwiefern ist die Kirche der Leib Christi? Wenn man Christ ist, ist man ein Glied dieses Leibes. Und wenn Sie und ich ein echter Christ sind, wenn wir wirklich von Gott gezeugt sind, wenn der Heilige Geist Gottes in unserem Denken und in unserem Herzen ist, wenn wir von Gottes Geist geleitet werden, dann gehören wir zur wahren Kirche Gottes. Und wir brauchen einander. Wir brauchen jeden. Wir treffen uns jede Woche an diesem Sabbat, auch heute. Und wir begehen ihn zusammen. Das stärkt uns. Aber es ist nicht immer der Fall, dass wir uns treffen. Manche Menschen sind isoliert oder gefangen, kommen nicht weg, haben weder Hochschnee oder das Auto ist defekt oder so. Einige, die würden sich gerne treffen, haben aber nicht die Möglichkeit dazu. Bei denen sehnt sich das Herz nach Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Die haben aber leider nicht die Möglichkeit, die Geschwister zu sehen, weil sie vielleicht auch zu weit weg wohnen. Gehen wir zu Prediger 1, Alte Testament, zu Prediger 4 und lesen wir Vers 12. Entschuldigung. Prediger 4 und lesen wir Vers 12. Einer mag überwältigt werden, Aber zwei, die können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Die Anziehungskraft der Welt kann der Gemeinde Gottes ein Hindernis für das Wachstum sein. Die Anziehungskraft der Welt kann so stark sein, dass das geistliche Wachstum gehemmt werden kann. Die tödliche Falle gilt es zu erkennen und auch zu vermeiden. Die tödliche Falle, die Satan benutzt, um die Nachkommen Gottes zu verführen. Und wir sind die Nachkommen Gottes. Das Heil hängt dann an einem sehr dünnen Faden, wie man sagt. Wenn es uns nicht gelingt, uns selbst wach zu rütteln, können wir unser ewiges Leben verlieren. Wir werden für immer unsere einmalige Gelegenheit verlieren an der Herrlichkeit der ewigen Sohnschaft, in der Familie Gottes teilzuhaben. Wir müssen verstehen, wie gefährlich nah wir dran sind, die großartigsten Gelegenheiten zu verpassen, die je einem Lebewesen geboten wurde. Was ist das für eine Falle, in die einige schon getappt sind und manche noch tappen werden? Die Gefahr besteht darin, in die Welt Satans zurückzugehen, die durch Lust verdorbene Welt. Der Apostel Petrus, sprach von der Herrlichkeit und Kraft, zu der Gott uns berufen hat. Dann erklärte er, dass wir durch Gottes überschwängliche und kostbare Verheißung der göttlichen Natur teilhaftig werden. 2. Petrus 1 und lesen wir die Verse 3 und 4. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Vers 4, durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Vorerst mal Punkt. Aber bevor wir Gottes Natur teilhaftig werden können, müssen wir zuerst was? Lesen wir weiter, den Rest von Vers 4. Wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist, beachten wir, die Welt ist verdorben. Nach diesem Vers ist die ganze Welt durch die Lust verdorben. Die heutige Welt ist noch viel schlimmer verdorben. Manche haben vergessen, dass sie einst aus einer sehr verdorbenen Welt herausgerufen wurden. Sie haben vergessen, dass sie in der Welt aufgewachsen sind, die völlig verdorben war durch die fleischliche Begierde, durch das Begehren, durch das unrechtmäßige Verlangen, nach allem, was man sich vorstellen kann. Auf welche Weise entkommen wir den Verstrickungen der Welt? 2. Petrus 2, Vers 10. Von vielen Reden bekommt man trockenen Mund. 2. Petrus 2, Vers 10. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Dieser Vers macht deutlich, dass es für uns als Mitglieder der Kirche Gottes möglich ist, uns in die Welt zu verstricken und von ihr überwunden zu werden, nachdem wir ihren vielen Unreinheiten entkommen sind. Das heißt es in Vers 21 im selben Kapitel, denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren vom heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Die Rückkehr in die Verdorbenheit und Bösheit dieser abscheulichen Welt, nachdem man ihr durch die Reue und auch die Umkehr und Taufe entronnen ist, ist wie eine gewaschene Sau, die sich wieder im Dreck wühlt, oder wie ein Hund, der wieder sein Gebrochenes frisst. Ja, genau so sieht Gott die Menschen, die in der Welt der in die Finsternis zurückkehren. Es ist eine traurige Aussage, beziehungsweise eine Tatsache, dass einige in den Schlamm und in den Morast in dieser Welt zurückkehren. Einige werden von der wunderbaren Möglichkeit der Sohnschaft im Reich Gottes weggelockt und kehren in eine gescheiterte Welt zurück, die verglichen mit der Herrlichkeit der Sohnschaft in der Familie Gottes selbst gar nichts, wirklich nichts zu bieten hat. Wir alle kennen den einen oder den anderen, die einst der Frucht des Geistes Gottes in ihrem Leben zeigten, die in die Welt zurückkehrten. Sie liebten vielleicht das Lob der Menschen oder das Geld, den Mammon, mehr. Vielleicht haben sie jetzt mehr von diesen Freuden der Sünde, als sie gehabt hätten, wenn sie weiterhin fleißig und geduldig Gottes Wort gehorcht hätten. Aber sie waren dann doch sehr kurzsichtig. Wir dürfen die Kirche, den Glauben nicht verlassen, wegen einer Frau oder einem Mann, wegen den Eltern oder wegen den Kindern. Wir dürfen unsere eigene Errettung nicht aufgeben. Wir dürfen nicht kurzsichtig sein. Denn wir verlieren unser eigenes ewiges Leben, weil wir uns nach dem Weltlichen sehnen. Angelockt von ihrem Glanz, angezogen werden diese von vielen anderen, wie wir von einem sehnsüchtigen und auch lustvollen Verlangen, hier und jetzt die verbotenen Dinge zu bekommen, die diese Welt zu bieten hat, Dinge, die aber ausdrücklich Gott verboten hat. Hier sind einige Dinge, die in dieser Zeit und die vorherige Zeit eine starke Anziehung, Kraft auf die Kinder Gottes hatten, auf uns. Der Mammon, Reichtum, materieller Besitz, sexuelle Befriedigung, wie wir es gehört haben, Unzucht, Ehebruch, übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen und viele andere Lüste und unerlaubte Genüsse der Welt. Ich möchte noch hinzufügen, die Fernsehsucht, Social Media, die ganzen Apps, wo es gibt, das Anschauen von falschen Art von Filmen hat einen sehr verderblichen Einfluss auf das Menschen vieler, ja, auf das Leben vieler Menschen. Gott möchte natürlich, dass seine Kinder die richtige Art von Vergnügen haben. Gehen wir zurück zu Psalm 16, Vers 11. Psalm 16 und lesen wir Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Aber es gibt viele Vergnügungen der Sünde, die Gott uns verbietet, weil er weiß, dass solche Vergnügungen nach hinten losgehen können. Gott will nicht, dass wir einen Kater oder Kopfschmerzen, Krankheiten und den Tod erleiden, die mit falscher Art von Vergnügungen einhergehen. Essen kann gut sein, Völlerei hingegen nicht. Alkohol ist auch gut, in Maßen aufpassen. Trunkenheit auf alle Fälle ist Sünde. Sex in der Ehe ist von Gott als höchster Ausdruck der Liebe geschaffen worden, wie wir es gehört haben. Aber Unzucht, Ehebruch, Homosexualität und andere sexuelle Laster ziehen immer schreckliche Strafen mit sich. Der Sog dieser Welt ist mächtig und wir müssen ankämpfen. Gott wusste wohl, dass diese böse Welt eine starke Anziehungskraft auf seine Kinder ausüben würde. Deshalb hat er uns aus ihr herausgerufen. Wir sollen in der Welt sein, aber er aber er hat uns geboten, nicht von ihr zu sein. Johannes 15, angefangen mit Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, Vers 19, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gehen wir ein paar Seiten weiter zu Johannes 9, Johannes 17 und lesen wir 9 bis 18. Johannes 17, angefangen mit Vers 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Wir kennen alle diese Stelle. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Vers 13, nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ein paar Monate später werden wir diese Bibelstelle wieder hören. Warum ermahnt Gott seine Kinder immer wieder, sich von den verderblichen Einflüssen dieser Welt fernzuhalten? Erstens, Satan, der Teufel, er ist der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4, diesmal aus der guten Nachricht. 2. Korinther 4, Vers 4, der Satan, der Herrscher dieser Welt. Hier steht es, verständlich. Der Teufel hat die gegenwärtige Weltordnung, diese Zivilisation dieser Welt, ihr chaotisches Weltsystem aufgebaut. Und es braucht eigentlich nicht viel Erleuchtung, um dies eigentlich zu erkennen, dass diese Welt verführt ist, verdorben, verwirrt, chaotisch, böse und hasserfüllt. Gott nennt die heutige Zivilisation dieser gegenwärtige böse Welt, dies können Sie später nachlesen in Galater 1, Vers 4, er nennt sie diese gegenwärtige böse Welt. Schließt das alle Nationen mit ein? Ja, absolut. 1. Johannes 5, Vers 19. 1. Johannes 5 und lesen wir Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Wissen wir das? Und die ganze Welt liegt im Argen. Der Apostel Jakobus ermahnte die Christen. In Jakobus 1, Vers 27. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Gott liebt die Menschen dieser Welt, aber er hasst die bösen Wege, die die Menschen gehen. Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber wie wir wissen, nicht nur an ihn glauben, sondern das tun, was er sagt. Er weiß, dass die Wege der Welt zu einem unglücklichen, kranken, leeren und auch verwirrten Leben führen. Gott wird sich kein bisschen mit Satan und seiner Zivilisation einlassen. Gott nennt diejenigen, die sich zu sehr auf diese Welt einlassen, Ehebrecher und Ehebrecherin. Schauen wir dies nach in Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Ein gezeugter Sohn und auch Tochter Gottes kann nicht von der Welt und von Gott sein. Er kann nicht mit einem Bein in der Welt stehen und mit einem Bein im Reich Gottes, wie wir es gehört haben. Wir können nicht in der Welt von Gott mit einem Bein, mit einem Fuß oder Zeh drinstehen. Das funktioniert nicht. Wir Christen können nicht beides tun. Wir müssen uns entscheiden zwischen Gott und seinem Weg und der Welt Satans und seinem Weg, den bösen Weg. Was sagt Gott? Ist die treibende Kraft hinter diesem heutigen satanischen Welt? 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, und lesen wir Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Warum aber ist es nicht möglich, die Welt zu lieben und gleichzeitig Gott zu lieben? Vers 16 im gleichen Kapitel. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und das hoffärtige Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die ganze Welt beruht auf Eitelkeit, auf Selbstsucht, Wollust und die Gier. Was wird mit dieser gegenwärtigen satanischen Welt geschehen? Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir müssen erkennen, dass wir mit dieser Welt, mit diesen Vergnügungen nichts anfangen können. Sie ist von sehr kurzer Dauer. Gottes Wort offenbart, dass 1. Korinther 6, Vers 2. 1. Korinther 6, Vers 2. Schlagt sie auf, 1. Korinther 6, Vers 2. Oder wisst ihr nicht, dass die Heilige Schrift oder dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Gehen wir zurück zu Daniel 7 ins Alte Testament und lesen wir Vers 27. Daniel 7, Vers 27. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und auch gehorchen. Gehen wir ins Neue Testament. Ziemlich ans Ende, zu Offenbarung 20, und lesen wir Vers 4. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnis für Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet haben. Das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig. Die regierten mit Christus 1000 Jahre. Aber wie können wir lernen, diese gegenwärtige böse Welt zu richten, wenn wir uns auf dieses Niveau herablassen und von ihr beeinflusst werden? Glauben wir, dass wir jemals fähig sind, die ganze Welt zu regieren und zu richten und ihr zu zeigen, wie sie den Richtigen in richtiger Weise leben sollen? Wenn wir nicht zuerst gezeigt haben, dass wir uns vollständig unter die absolute Herrschaft des Schöpfers stellen? Jesus Christus sagte, dass die wahren Gläubigen was sein werden. Matthäus 5, Vers 14. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Wir sind die Lichter. Sie schauen alle auf uns. Und in Vers 13 heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn es nicht mehr salzt und es nicht mehr schmeckt, dann ist es ja kein Salz mehr. Wir sollen das Licht für diese finsterne Welt leuchten lassen, damit sie den wahren Weg Gottes erkennen und ihn verherrlichen. Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen Wegbereiter für die ganze Welt sein. Wir sollen diese Welt durch unser gottgefälliges Leben vorleben. Gott befiehlt uns in Römer 12, Vers 2. Schauen wir uns dies an in Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was wird mit denen geschehen, die diese Welt gegenüber nachlässig werden? Was wird das Schicksal derer sein, die zu den Wegen dieser bösen Welt zurückgekehrt sind? 2. Petrus 2, Vers 21. 2. Petrus 2 und lesen wir Vers 21. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Boot, das ihnen gegeben ist. Gott warnt uns immer wieder, uns vor der Welt und ihrem teuflischen und verderblichen Einfluss zu hüten. Der verführerische Glanz dieser Welt ist eine allgegenwärtige, blendende Anziehungskraft. Und sie übt ständig auf uns aus, den Reiz, die menschliche Natur, die natürlichen Begierden des Fleisches und der Augen werden ständig von einer Welt der Gier und des Geldes genährt, einer Welt, die es sehr gut versteht, mit dieser lüsternen Schwäche der menschlichen Natur zu spielen. Die Werbeindustrie zum Beispiel, die versteht das sehr gut, die Schwäche der Begierde des Fleisches und die Begierde des Auges. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit wurde die Welt mit einer solchen Flut von Bildern, von Ideen, von Werbespots überschwemmt. Sie alle zielen darauf ab, die Begierden des menschlichen Herzens zu wecken. Und es mag sein, dass für manche in der Kirche Gottes selbst der lüsterne Sog dieser Welt zu stark ist, um ihm zu widerstehen, wie es zur Zeit des Apostel Paulus der Fall war. Paulus schrieb in 2. Timotheus 4, Vers 10. 2. Timotheus 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen, und ist nach Thessalonik gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Dem Timotheus sagte er, dass die Menschen sich von ihm und der Wahrheit Gottes abgewandt hätten. 2. Timotheus 1, Vers 15. 2. Timotheus 1, Vers 15. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asia sind. Unter ihnen ist Phygelius und Hermogenes. Jesus warnte auch davor, dass manche sich von den Sorgen dieser Welt und dem trügerischen Reichtum verführen lassen und geistlich schwach werden. Matthäus 13, Vers 22. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, aber und die Sorge der Welt und den trügerischen Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das ist eine Warnung. Diese ersticken in den Sorgen und vielleicht im Reichtum und in den Vergnügungen dieses Lebens und sie bringen keine Frucht zur Vollendung. Lukas 8, Vers 14. Lukas 8, und lesen wir Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht, keine Frucht zur Reife. Satan weiß, dass er einen Teil des Volkes Gottes zu Fall bringen kann, wenn es ihm gelingt, sie dazu zu bringen, ihr Herz, unser Herz an materielle Dinge zu hängen. Gott hat dem Volk Israel großen Reichtum verheißen, aber er hat auch gewarnt, dass dieser Reichtum zur Falle werden könnte, wenn er nicht geschätzt und auch nicht recht verwendet würde. Das können Sie später nachlesen in 5. Mose 28, die Verse 47 und 48. 5. Mose 28, 47 und 48. Aus diesem Grund hat Jesus Christus seine Jünger wiederholt davor gewarnt, im Streben nach materiellem Besitz zugrunde zu gehen. Gehen wir zu Lukas 12 und lesen wir Vers 15. Lukas 12, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Auch Paulus mahnt in 1. Timotheus 6, Vers 8 und 9. 1. Timotheus 6, die Verse 8 und 9. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, Vers 9, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen, in Verderben und Verdammnis. Paulus weist darauf hin, dass es auch zu seiner Zeit schon Menschen gab, die durch die Anhänglichkeit an der materiellen Dingen verdorben waren. Vers 10 und 11. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du Mensch, Mensch Gottes, flieh das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Natürlich sind Reichtum und Wohlstand an sich keine schlechte Sache. Gott will, dass es uns gut geht. Das können wir lesen in 3. Johannes, Vers 2. 3. Johannes, Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Gehen wir ins Alte Testament zu Malachi 3 und lesen wir Verse 10 bis 12. Malachi 3, angefangen mit Vers 10. Was können wir machen mit dem, was wir haben? Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütte in Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Materieller Reichtum kann zu Ehre und Herrlichkeit Gottes eingesetzt werden. 1. Timotheus 6, Vers 17. 1. Timotheus 6, angefangen mit Vers 17, und wir lesen bis zu Vers 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, euch auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden, an guten Werken gerne geben und zum Teilen bereit und sich selbst einem Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Ein Schatz im Himmel. Aber allzu oft verstricken sich die Menschen in das lüsterne Streben nach vergänglichem materiellem Besitz. Das Streben nach falschen Dingen, nach materiellen Besitztümern, das ist Sünde. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht versäumen, Gott den Zehnten zu geben. Gott und seinem Werk unsere Gaben zu geben, auf diese Weise haben wir Gottes Werk selbst geschadet, wenn wir es nicht tun, und uns selbst von Gott abgeschnitten. Apropos Streben nach falschen Dingen, Kolosser 3, Vers 5. Kolosser 3, Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Sobald wir etwas begehren, schneiden wir uns selbst von der wahren Quelle allen Segens ab. Gott wird den Irrenden nicht erhören, solange wir die götzendienerische Begierde nicht bereuen. Das Gebet wird nicht zum Himmel dringen. Es wird Gott nicht hören. Sofern unser Herz mit Begierde voll ist, wird er uns nicht hören. Wir müssen erkennen, dass das Begehren so leicht und natürlich ist wie das Atmen. Denken wir daran, dass die ganze Welt durch die Begierde verdorben ist. 2. Petrus 1, Vers 4, brauchen Sie jetzt nicht aufzuschlagen. 2. Petrus 1, Vers 4. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Vor unserer Bekehrung waren wir ein Teil dieser bösen Welt. Nach der Umkehr war noch viel von dieser Welt in uns verhaftet. Die falschen Vorstellungen und die falschen Wege, sie waren alle noch in uns. Der Sog der Welt wird oft stärker, wenn wir uns ändern, als es war, bevor wir durch den Geist Gottes erfüllt wurden. Wir haben eine zu enge Gemeinschaft mit der Welt. Das ist sehr gefährlich. Hier ist eine Möglichkeit zu sündigen, und die wird wahrscheinlich auch so sein. Das bedeutet nicht, dass wir auf die Welt herabschauen oder kalt, distanziert oder sogar überlegen, gegenüber denen sein sollten, die im Bann der Welt stehen. Wir sollen eigentlich herzlich sein, freundlich zu denen, die in der Welt leben. Sie wissen es nicht besser. Und wir sollen dafür sorgen, dass sie zu der Erkenntnis kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit und auch zur rechten Umkehr. Und dass sie auch Kinder Gottes werden können. Wir sollten auch Mitleid mit den Milliarden Menschen haben, die in dieser Welt irregeführt werden. Kommt heraus aus ihr, heißt es. Es ist wichtig, dass man sich nicht mit der Welt anfreundet, obwohl man die Menschen in der Welt lieben sollte, sogar unsere Feinde, so schwer es auch ist. Matthäus 5, Vers 44. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, so hart wie es ist. Manchmal sind die Feinde sogar näher als die Freunde. Jesus war es gewohnt, mit Zöllnern und Sündern zu essen. Aber er ließ sich von ihnen nicht in die Irre führen. Im Gegenteil, er gab ihnen ein gutes Beispiel. Gott sagte uns, dass wir nicht Freunde der Welt sein sollen. Es ist uns geboten, aus ihrer Mitte herauszugehen und euch abzusondern, spricht der Herr. 2. Korinther 6, Vers 17. 2. Korinther 6, Vers 17. Darum, geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen. Gehen wir zu Offenbarung 18 und lesen wir Vers 4. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus als ihr, mein Volk, das sind wir, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Darüber hinaus zeigt Gott, dass die Wege der Gottlosen sie, die Gerechten, in die Irre führen. Sprüche 12, Vers 26. Sprüche 12, Vers 26. Der Gerechte findet seine Weide, aber die Frevler führt ihr Weg in die Irre. Wenn wir der Welt zu nah sind, zieht sie uns hinab. Sie verdirbt uns. Wie sagt man so schön, schlechter Umgang verdirbt guten Charakter. Schauen wir in 1. Korinther 15, Vers 33, was hier steht. 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Da steht es doch. Klarer kann es eigentlich nicht sein. Es ist wie ein guter Apfel im faulen Apfelkorb. So werden auch wir faul und verderben, wenn wir uns zu sehr oder zu nah an die Welt hängen. Wir können nicht den Menschen dieser Welt eng befreundet sein, ohne durch ein falsches Beispiel verführt oder verdorben zu werden. 1. Korinther 5, Vers 6. Hier heißt es in 1. Korinther 5, Vers 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wie wir es gelesen haben in der Kurzpredigt. Aus diesem Grund sagt uns Gott, der Allmächtige, lasst euch nicht mit den Ungläubigen zusammentun. 2. Korinther 6, Vers 14. Auch diesmal aus der guten Nachricht. 2. Korinther 6, Vers 14. Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zusammen? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Sowohl im Geschäftsleben als auch in der Ehe gilt diese Regel. Jedes Mitglied der Kirche Gottes, das einen Ungläubigen heiraten würde, nimmt eine Katastrophe in Kauf und wird in Sünde und Leid geführt. Wer sich geschäftlich mit einem Christen einlässt oder mit einem Nichtchristen eher einlässt, wird viel leiden, haben und wahrscheinlich auch sündigen. Wie gefährlich es ist für uns, zu eng an der Welt zu sein und uns zu verbinden, schauen wir mal, ob wir ein Beispiel in der Bibel finden. 1. Mose 34, Vers 1 und 2. 1. Mose 34, Vers 1. 1. Mose 34. Dinah aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Vers 2, als Sichem sie sah, der Sohn des Hevitas, Hamor, der des Landes Herr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Er hat sie vergewaltigt. Dies wurde für uns geschrieben, um uns zu lehren, nicht den gleichen Fehler zu machen, die Falle zu vermeiden, in die andere gefallen sind. Das sind alles Beispiele für uns, was in der Bibel steht. 1. Korinther 10, Vers 6. 1. Korinther 10, Vers 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Und weil wir so schön die Ehe angeschnitten haben, aus sehr gutem Grund, hat Gott dem Volk Israel verboten, mit den Kanaanitern eine Heirat einzugehen. Gott sagte zu Israel, 5. Mose 7, Vers 3. 5. Mose 7 und lesen wir Vers 3. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Das hat einen Grund, warum es hier drin steht. Warum verbot Gott Israel die Heirat mit den Heiden? Lesen wir in Vers 4. Denn sie werden eure Söhne mit abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Gott weiß, dass wir nicht mit den Heiden uns verheiraten sollten. Denn das würde dazu führen, dass das Volk den heidnischen Göttern der Heiden dienen und sogar anbeten würde. Gott hat es den Israel verboten, den Israeliten verboten. Und er verbietet es uns heute. Begreifen wir, dass wir in der Welt sein müssen, aber nicht von ihr sein können. Passt euch nicht dieser Welt an. Lasst dich nicht in ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen werfen. Lasst dich nicht verderben, indem du dich zu sehr mit den Menschen dieser Welt verbindest. Wie wird Christus, wenn er wiederkommt, mit denen umgehen, die nachlässig geworden sind. Nachlässig in der Beziehung zu Gott und zu den Menschen dieser Welt. Matthäus 24, die Verse 48 bis 51. Matthäus 24, angefangen mit Vers 48. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern, Da wird sein Heulen und Zähneklappern bzw. Zähneknirschen. Sind wir in dieser Hinsicht nachlässig gewesen? Wie viele haben buchstäblich mit Betrunkenen gegessen oder getrunken? Wenn wir das getan haben, Vorsicht, Achtung, da müssen wir aufpassen. Dann sind wir dabei, nachlässig zu werden. Und wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Können wir sicherstellen, dass wir uns nicht von der Anziehungskraft dieser Welt in ihrem Strudel der sicheren Zerstörung ziehen lassen? Hüte dich vor der Begierde, heißt es. Wir sind aufgefordert, uns selbst zu prüfen, um zu sehen, ob wir wirklich im Glauben sind. Selbst zu prüfen. Wir können zwar sagen, der hat das gemacht, der hat das gemacht und der hat das, aber es sollte ein Spiegel vorne dran sein. 2. Korinther 13, Vers 5. Aus der guten Nachricht. Anstatt mich zu prüfen, prüft lieber euch selbst, ob ihr überhaupt noch im Glauben steht. Tretet ihr den Beweis an, dass ihr euch bewährt habt, statt von mir einem zu verlangen. Ihr müsst ja doch an euch selbst erkennen können, ob Jesus Christus noch in ihrer Mitte ist, besser gesagt, in uns ist. Wenn er es nicht ist, ja dann habt ihr versagt. Und wir werden ermahnt in Philipper 2, Vers 12. Philipper 2, Vers 12. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Liebe Geschwister, zu viele im Leib Christi sind gefallen. Manche haben sich in fleischlichen Begierden verstrickt, darunter Unzucht, Ehebruch und die anderen Sünden des Fleisches. Wir sind alle nicht perfekt und stürzen und wir fallen auch hin. Die Bibel zeigt, dass solche Menschen das Reich Gottes nicht erben werden. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von uns, von euch gewesen, heißt es. Aber ihr seid reingewaschen. Wir sind rein. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir müssen jede Last ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ablegen, wegschmeißen. Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld, mit dem Kampf, der uns bestimmt ist. Gehen wir zu Hebräer 12 und lesen wir die Verse 15 und 16. Hebräer 12, angefangen mit Vers 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden, dass nicht jemand sei eine Hure oder Gottesloser wie Esau, der um der Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Wollen wir unser Erstgeburtsrecht verkaufen, unsere einzige Chance auf ewiges Leben. Für ein paar vergängliche Sünden oder Freude? Ich denke, jeder weiß die Antwort. Lesen wir im selben Kapitel Vers 17. Vers 17, im selben Kapitel Hebräer 12, Vers 17. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Harte Worte. Wenn Jesus Christus in sehr, sehr naher Zukunft zurückkommt auf diese Erde, werden wir nicht überrascht sein oder sogar schockiert, beschämt könnte auch oder traurig. Matthäus 25, angefangen mit Vers 5 bis 12. Matthäus 25, angefangen mit Vers 5. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und sie schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu dem Händlern und kauft für euch selbst. Vers 10, und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Vers 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern, wie wir es gelesen haben, oder Zähne knirschen. Wir müssen Zuversicht haben bei seiner Ankunft. So können wir sicher sein, dass wir nicht in den Begierden dieser bösen Welt ertrinken. Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Noch drei Bibelstellen, dann sind wir fertig. Kolosser 3, Verse 1 und 2. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten, wenn wir unser Augenmerk auf die himmlischen Dinge richten und uns hüten, uns in diese Welt und in ihren Begierden zu verstricken, dann werden wir mit Zuversicht vor Jesus Christus stehen. Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wir sind eine große Familie, nicht ganz so riesig wie die anderen komischen Kirchen, aber wir sind eine große Familie. Wir halten zusammen, die anderen nicht. Bleiben wir gemeinsam stark und helfen wir uns gegenseitig, stürzen oder fallen, helfen wir denjenigen auf, mit einer helfenden Hand. Oder mit dem Fuß, mit einer helfenden Hand. 1. Johannes 2, Vers 28. 1. Johannes 2, Vers 28, die letzte Bibelstelle. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Wir alle sind die Kinder. Bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, freimütig reden und nicht zuschande werden vor ihm, wenn er kommt. Jetzt noch ein Filmzitat. Ich denke, jeder kennt es wahrscheinlich. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein oder Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man.